Ihr hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast. Heute mit Ole Nymon.
Hallo.
Und meinen sehr verehrten Kollegen Jakob.
Hallo.
Ja, Jungs, wir steigen gleich mal mit der Frage ein. Ich gehe mal gleich an dich ab, Ole, als unser Gast. Wie oft schaust du denn noch Fernsehen bzw. Nachrichten im Fernsehen und würdest du sagen, das hat noch irgendeine große Rolle in deinem Leben?
Ehrlich gesagt, nein. Ich komme ja selbst vom Fernsehen. Ich habe ja früher beim Fernsehen gearbeitet, beim RBB, der ja gerade aus ganz anderen Gründen durch die deutschen Schlagzeilen geistert. Aber ich muss gestehen, ich sehe gar kein Fernsehen mehr. Ich habe zwar einen gigantischen Fernseher, aber ich habe keinen Anschluss. Also ich kann nur Sachen streamen oder halt Blu-rays sehen, wie ich das heute auch getan habe. Und meine Nachrichten, muss ich gestehen, also eigentlich ist das so, dass ich über Twitter mir weitestgehend doch die Nachrichten aneigne.
Aber du bezahlst trotzdem brav deine Rundfunkgebühren, oder?
Ich bezahle brav meine Rundfunkgebühren und streamen tue ich ja schon dann öfters Sachen von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich liebe es zum Beispiel, auf meinem Fernseher Funkformate zu sehen mit Freunden. Und dann kleine Wutanfälle zu bekommen.
Ah, sehr gut, ja. Das ist immer gut fürs geistige Gemüt. Jakob, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendeine besondere Beziehung zum Fernsehen und ist es auch so wie bei Ole komplett abgestorben und du bezahlst Rundfunkgebühren im Prinzip für gar nichts?
Also ich habe letztens nochmal mit jemandem drüber geredet, wann ich denn das letzte Mal Fernsehen gesehen habe. Und da musste ich mir eingestehen, so lange ist es doch nicht her, wenn ich meinen Vater besuche und bei den Eltern bin, dann tatsächlich läuft ab und zu im Hintergrund irgendwie Gefragt, Gejagt oder so. Und bei so Quizshows, keine Ahnung, da bleibt man dann schon ganz gern mal irgendwie kleben. Aber ich habe zu Hause, ich habe auch den Fernsehanschluss, habe ich nicht, ich wüsste nicht, wie ich das einstelle. Tatsächlich, glaube ich, müsste ich mich erstmal informieren. Und Nachrichten verfolge ich hauptsächlich auf YouTube, glaube ich. Also Tagesschau schaue ich zum Beispiel dort halt und kann mich da auch Ole anschließen. So die Arte-Mediathek ist tatsächlich interessant. Gehört ja auch
auf
irgendwo
jeden
dazu.
Fall. Ja. ZDF-Mediathek. Bei Arte läuft jetzt ja gerade Roy Orbison. Da gibt es auch noch eine Doku zu und einen Konzertfilm und was weiß ich. Also da gibt es schon schöne Sachen.
Ja, tatsächlich. Also da muss man regelmäßig reinschauen. Die haben halt immer so Videoreihen, was ich dann ganz interessant finde. Wenn sich mehr mit einem Regisseur beschäftigt wird, kann man direkt mehrere Filme von jemandem abhaken. Aber ja, ansonsten habe ich keinen Fernseher. Und also ich sehe ja dein Bild, Patrick. Du nimmst aus einem kleinen Studio auf. Da ist auch kein Platz für einen großen Fernseher, oder?
Also einen Fernseher habe ich hier rechts im Schrank, aber ja, mir geht es genauso wie euch beiden. Also der steht auch nur da, damit ich meinen Laptop anschließen kann, um Filme zu gucken, weil also grundsätzlich die Distanzierung vom Fernsehen ist, denke ich, besonders jetzt bei unserer Generation jetzt nichts Neues, dass man sich da halt eben auf anderem Terrain hauptsächlich aufhält. Aber bei mir hat tatsächlich jetzt auch so eine ganz große Abneigung gegenüber Fernsehen jetzt noch mehr eingesetzt als ohnehin schon, als jetzt eben diese ganze Ukraine-Situation so medial aufbereitet wurde, weil ich mir da nochmal umso mehr die unglaublich einseitige und absolut undifferenzierte und vor allem nicht auf Aufklärung zielende Berichterstattung so dermaßen gegen den Strich ging, dass ich wirklich auch nicht mal, also ich habe früher sogar heute schon noch geguckt, selbst das gucke ich nicht mehr, weil ich das einfach nicht mehr ertrage, wenn da im Prinzip Kriegstreiberei was schon propagiert wird, wo ich mir denke, ja okay, irgendwie musste man ja die 100 Milliarden für die Bundeswehr rechtfertigen und deswegen muss das jetzt medial ständig so durchgetrieben werden, dass man da eigentlich keine einzige Form der Aufklärung versucht zu schaffen, sondern nur noch sagt, ja, hier setzt man mal wieder irgendwelche Anton Hofreiter bei Markus Lanz, der dann sagt, wir müssen Waffen schicken und dann weiß die ganze Nation wieder, woran sie glauben soll. Das ging mir irgendwann so auf die Nerven, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich bin wirklich fertig mit Fernsehen und halt, ich distanziere mich auch davon und ich merke auch, dass es einem sehr gut tut.
Also es ist gut, dass du Lanz erwähnst, muss ich sagen, weil ich nämlich, ich musste vorhin beim Schauen dieses Filmes an Markus Lanz denken, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, warum vielleicht, und ich kann, und ich fand eigentlich, oder doch, vielleicht kann ich es jetzt schon erzählen, und zwar, ich saß vorhin kurz da und ich dachte, ist das hier komplett übertrieben, kann solche Gewalt wirklich im Fernsehen gezeigt werden, und dann fiel mir auf, dass ich vor so 2 Monaten oder so zum ersten Mal in meinem Leben Markus Lanz gesehen habe, weil da jemand war, den ich kenne. Und es wurden Monstrositäten, Brutalitäten gezeigt, ohne Vorwarnung und alles, die ich tatsächlich auch um 22.30 Uhr niemals erwartet hätte, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen. Also ich war wirklich schockiert. Also sowas muss ich ehrlich gestehen. Also so Kriegsgräuel in der Brutalität, wie sie dort gezeigt wurden, die hatte ich da nicht gesehen. Und da dachte ich dann vorhin dran, nein, eigentlich ist in Nightcrawler gar nichts übertrieben. Wahrscheinlich kann man wirklich alles im Fernsehen zeigen in den USA, egal wie abstrus blutig es ist. Und da war ich dann doch etwas, ja, war ich doch etwas schockiert. Naja, aber ich sag mal so, also ich finde, einen Fernseher als Gerät zu haben, ist schon sehr gut. Also ich hatte immer einen relativ kleinen oder mittelgroßen, sag ich mal. Das war noch so ein Erbstück meiner Großmutter und ich habe immer gesagt, ich nutze dieses Teil, bis es kaputt ist. Und dann hat aber ein Freund von mir, trat in mein Leben und der hatte einen großen Beamer und alles. Und dann habe ich gemerkt, nee, es ist schon ein bisschen netter, wenn man auch mal was sieht zu Hause, wenn man sich so einen Film anguckt. Und jetzt habe ich mir zu Jahresbeginn dann einen neuen Fernseher gegönnt und sitze auch nur so 2 Meter davon entfernt. Also es das heißt ja immer, wenn du einen so und so großen Fernseher hast, sollst du 20 Meter davon entfernt sitzen. Klar. Totaler Quatsch. Nein, man setzt sich anderthalb, 2 Meter davor. Ganz und klar. Dann ist es wie im Kino. Und wer was anderes macht, ist für mich verrückt.
Ja, es ist auch noch die Frage, warum kauft man sich einen 55-Zoll-Fernseher, wenn man sich dann 40 Meter davon wegsetzt? Und da kann ich auch gleich von meinem Bett aus den Laptop benutzen als Fernseher. Also das ist auch etwas, was ich nie so ganz nachvollziehen konnte. Aber du hast ja schon, ich habe ja noch nicht mal den Film richtig introduced, aber du hast ihn ja schon genannt. Also wir sprechen ja heute über Nightcrawler, dementsprechend die Frage Richtung dem Fernsehen. Denn wenn man den Film gesehen hat, weiß man, hier geht es um sogenannte Nightcrawler, die über die dunklen Autobahnen von Los Angeles in dem Fall fahren und versuchen, die blutigsten Bilder für das Morgenmagazin zu finden, damit die Leute beim Frühstück irgendwas zum Verdauen haben. Da wäre jetzt erstmal die Frage, wie seid ihr denn das erste Mal mit dem Film Nightcrawler von Dan Gilroy in Kontakt gekommen? Wann ist er euch das erste Mal über den Weg gelaufen und in welcher Form?
Also ich glaube, ich habe den 2018 oder so gesehen und muss sagen, ich habe jetzt drüber nachgedacht, ich kann mich nicht an irgendeinen bestimmten Initiator oder sowas erinnern. Ich glaube, das war so in der Phase, wo man auf Netflix unterwegs war und einfach alles weggebinged hat, was einem so ein bisschen vor die Linse kam. Dann sieht man noch Jake Gyllenhaal, den ich auch damals schon ziemlich cool fand und hat sich das dann einfach so gegeben. Ich habe, glaube ich, gehört, er soll ähnlich wie Drive sein oder von den Bildern her zumindest in eine ähnliche Richtung gehen. Ja. Das hat dafür gesorgt, dass ich ihn auf jeden Fall in meine Watchlist aufgenommen habe. Und ich fand den der ziemlich cool, auch beim ersten Mal schon. Man kriegt irgendwie so eine morbide Faszination für diesen Charakter, fragt sich so, was soll er darstellen im Laufe des Films die ganze Zeit? Und man ist irgendwie wie in so einem Unfall gebannt, kann nicht wegsehen und fragt sich, wie krass wird es eigentlich noch, was irgendwie relativ interessant ist, weil es natürlich auch inhaltlich um Unfälle geht, wo die Kamera drauf gehalten wird. Ich finde es gut, wie er immer spannender wird und das einhergeht mit der Dreistigkeit der Figur. Also man fragt sich wirklich, wie weit wird er gehen, wie wahnsinnig wird er zu Ende und schafft er es oder kommt er in den Knast. Das bleibt spannend bis zum Schluss. Das weiß ich noch, dass ich damals wirklich sehr, sehr eingezogen war in seine Welt, in seinen Job da. Und ja, ich fand es ziemlich faszinierend beim ersten Mal.
Wie war das bei dir, Ole?
Ich habe den, ich glaube, so 1-2 Jahre, nachdem er im Kino lief, gesehen. Das fanden ihn irgendwie damals viele toll. Wolfgang ja zum Beispiel auch. Wolfgang war ja begeistert und ein Freund von mir hat mir den dann auch dringend angeraten. Und ich glaube, ich habe mir den dann, es kann sogar sein, dass ich den sogar noch in der Videothek geliehen hatte oder der Freund hat ihn mir geliehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, damals gab es ja noch Videotheken durchaus, was sich ja auch dann in den letzten 5 bis 10 Jahren doch sehr langsam abgeschafft hat, sukzessive würde ich sagen, ne? Dass man diese Institution eigentlich kaum noch in irgendeiner Stadt sieht. Und der hat mir damals ganz gut gefallen. Ich fand ihn jetzt aber tatsächlich bei der zweiten Sichtung noch mal deutlich besser. Ich hatte auch deutlich mehr Spaß dabei bei dieser Sichtung. Ich habe den jetzt tatsächlich heute Nachmittag, also wirklich so 2 Stunden, bevor wir jetzt hier sprechen, habe ich den gerade erst beendet gehabt oder 1 Stunde vorher.
Also bist du noch richtig in Atmosphäre drin.
Ich bin noch voll drin.
Ja, ich habe, glaube ich, nicht so ein, erstmal so ein positives Bild wie ihr von dem Film gehabt. Also ich muss sagen, ich habe den, glaube ich, wann habe ich den das erste Mal gesehen? 2016. Und ich habe den ziemlich gehasst. Also ich fand den ziemlich entsetzlich. Also damals muss ich auch sagen, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich damals auch Filme noch ganz anders rezipiert habe. Also mir war damals wichtig, ja, irgendwie, ich brauche hier Character Development und ich brauche Backstory und ich brauche irgendwie diese Figur, die irgendwie so nach dem klassischen Schema F läuft, dass ich weiß, okay, da kommt die Figur her, dahin geht sie. Und da hat mich natürlich so ein Film ziemlich vom Kopf gestoßen, der mir im Prinzip von vornherein eine absolut unsympathische Figur von Latz knallt, wo ich mir die ganze Zeit dachte, okay, was ist jetzt der Sinn dabei, 2 Stunden einer verrückten Figur dabei zuzugucken, wie sie verrückt ist? Das war damals halt eben meine Ansicht und ich habe den Film aber irgendwie trotzdem nie so richtig abschütteln können. Irgendwie ist trotzdem, ohne dass ich es mir eingestehen wollte, der Film irgendwie doch hängen geblieben. Und dann habe ich ihn mir dann doch irgendwann nochmal angeschaut, weil ich dachte, das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich der Einzige bin, der diesem Film nichts abgewinnen kann. Und dann habe ich ihn mir dann doch nochmal angeschaut und dann mit ein bisschen mehr Wissen und auch im Zuge dessen, dass ich mich dann eben auch deutlich mehr mit eben so Themen wie Wirtschaft und Kapitalismus und so versucht habe und Gesellschaft auseinanderzusetzen, wurde mir klar, nee, der Film weicht aus einem ganz guten Grund von dem klassischen Narrativ und wie man Figuren zeichnet ab. Und habe dann dahinter dann wirklich die Methode sehr, sehr wertschätzen können. Und muss auch sagen, mir ging es jetzt eigentlich auch ähnlich wie dir, Ole. Ich habe jetzt auch den deutlich mehr nochmal schätzen können, weil das hat sich jetzt über die Jahre natürlich auch gesteigert, so mit also Beschäftigung mit Medien, Beschäftigung mit Kapitalismus, auch zugegebenermaßen auch dank eures Podcasts. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, nee, der Film ist einfach vielleicht auch ein bisschen zu radikal, um ihn dann mit so einer Brille irgendwie gut aushalten zu können. Also ich glaube, wenn man da sagt, ja, ich brauche irgendwie die Katharsis von der Figur, ich muss irgendwie sehen, dass das irgendwie auch ein Mensch wie ich ist, dann verbrennt man sich bei dem Film relativ schnell die Finger. Das ist, weswegen ich auch glaube, der kann auch sehr, sehr mies anecken. Aber wir reden die ganze Zeit jetzt um den heißen Brei herum, deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, reden wir erstmal darüber, worum geht's überhaupt. Und Jakob, du hast ja eine schöne Handlungszusammenfassung für uns aufgeschrieben. Bitte.
Also, die Schöne ist, belasse ich eurer Bewertung. I am lost sind Lou Blooms erste Worte und so streift der Protagonist durch die Nacht und hält sich mit Gelegenheitsdiebstählen über Wasser. Den sonderlichen Antihelden des Films kann man sich am besten als BWLer brechenden Travis Bickle vorstellen. Mit neoliberalen Floskeln um sich werfend, versucht er irgendwie einen Job zu ergattern, wenn möglich auch als unbezahlter Praktikant. Dass er in seiner Zielstrebigkeit vor nichts zurückschreckt, wird bereits in seiner ersten Szene klar, als er einen Sicherheitsmann überfällt, nachdem dieser ihn beim Diebstahl ertappt hat. Und doch schafft es der Film, seine Zuschauenden immer wieder mit Lous Dreistigkeit und Amoralität zu überraschen und an der Stange zu halten. Die Aufstiegsgeschichte vom erfolgüberzeugten Lou beginnt, als er Zeuge eines Unfalls wird. Fasziniert betrachtet er die leidenden Menschen und noch größer werden seine starren Augen, als ein Kamerateam direkt nach dem Polizisten am Tatort erscheint und die Kamera auf die Verletzten und ihre Retter richtet. Nightcrawler werden die Videojournalisten genannt, die ihre blutigen Aufnahmen an den meistbietenden Nachrichtensender verhökern. Lou beschließt, auch so jemand zu werden und kauft sich von einem geklauten Fahrrad seine erste Kamera. Er lernt schnell die Regeln seiner neuen Passion und kann Erfolge einfahren, da er am Willen, an die Spitze zu kommen, keine moralischen Grenzen kennt. So hält er zunächst keinen Anstandsabstand von den Opfern und bekommt so die blutigeren und damit wertvolleren Bilder. Später bricht er in das Haus eines Opfers ein, um eine bessere Kameraperspektive zu erhaschen, oder verschiebt Leichen am Tatort, um das perfekte Bild zu inszenieren. Die neuen finanziellen Mittel ermöglichen ihm den Erwerb besserer Ausrüstung und eines unterbezahlten Angestellten. So steigt sein Erfolg und sein Ansehen in der Nachrichtenfirma, bei der seine antisoziale Art aufgrund Zuverlässigkeit an brutalen Tatortbildern hingenommen wird. Lou geht so weit und erpresst seine direkte Vorgesetzte, keine Bilder mehr zu liefern, wenn sie nicht mit ihm schläft, und auch darin erzielt er Erfolge. Den Höhepunkt erreicht die Geschichte, als Lou Zeuge eines dreifachen Mordes wird und noch vor der Polizei am Tatort ist und Aufnahmen der Opfer und sogar der Täter macht. Statt sie der Polizei zu übergeben, zögert er das Ganze raus, um die Kriminalstory zu verlängern und mehr Material an die Nachrichtenagentur verkaufen zu können. Im Zuge einer daraus entstehenden Verfolgungsjagd geht Lou sogar über Leichen, denn er lockt seinen Angestellten, der mehr Geld forderte, in eine Falle, sodass dieser erschossen wird. Die Polizei ist Lou zwar auf den Fersen, aber der Film macht hier etwas Interessantes und lässt seine Hauptfigur mit seinem Verbrechen durchkommen. Im letzten Bild sehen wir, wie er seine Firma um mehrere Vans vergrößern konnte und nun eine Riege an Angestellten leitet. Jetzt bin ich gespannt, was ihr so zu diesem Film zu erzählen habt.
Alles klar, vielen Dank für die Handlungszusammenfassung, Jakob. Ja, du hast ja, wir haben ja schon in der Handlungszusammenfassung gemerkt, dieser Lou Bloom ist ja ein merkwürdiger Zeitgenosse, den man vielleicht noch mal unter die Lupe nehmen sollte. Und deswegen würde ich gleich mal die Frage an euch weiterleiten. Wer ist denn Lou Bloom? Wie wird er im Film dargestellt? Und warum entscheidet sich jetzt Dan Gilroy, ihn dafür so zu zeichnen? Du hast ja schon ein paar Charakterzüge von ihm genannt, Jakob. Und vielleicht auch dahingehend gleich die Frage mit beantworten. Weshalb ist er denn jetzt so, wie er in dem Film dargestellt wird, eben so im Prinzip vollkommen asozial und soziopathisch? Weshalb wird denn hier nicht die klassische Story von einem erzählt, der jetzt zum Beispiel versucht, in diesem kapitalistischen System nach oben zu kommen, also ein guter Kerl, der dann aber in diesen Machenschaften irgendwie untergeht und dann in diesem Streben nach dem sozialen Aufstieg immer mehr verroht und daran zerbricht? Warum zeichnet Gilroy diese Figur so?
Ja, ich glaube, mit der Frage nach dem Charakter anzufangen ist sehr gut. Denn du hattest ja eben auch schon gesagt, du hast damals gefremdelt damit, weil du irgendwie vielschichtige Charaktere sehen wolltest oder vielleicht sogar, weil du so ein Schema F eigentlich sehen wolltest, nachdem Charaktere sich bitte sehr zu entwickeln haben. Bei mir ist es ja tatsächlich genau umgekehrt. Ich war in der Schule, wurde ich mal durch einen Lehrer auf Brecht angesetzt und ich wollte dann eigentlich überhaupt nichts mehr von Menschen wissen, sondern wollte nur noch, dass die irgendwelche Prinzipien verkörpern, dass die als Charaktermasken oder sonst was rumlaufen. Und ich musste mich eher in die andere Richtung bewegen, dass ich Filme tatsächlich auch. Also, dass ich mich auch für die Menschen in den Filmen, in den Werken und so interessiere. Aber hier haben wir definitiv jemanden, der überhaupt, dem überhaupt wenig Menschliches anhaftet, sondern der eigentlich nur für ein bestimmtes Prinzip steht. Man kann jetzt sagen, das ist irgendwie das Prinzip des kapitalistischen Erwerbsstrebens. Also er möchte größer werden, er möchte sich Reichtum aneignen. Und er rennt eigentlich rum. Also ich musste so ein bisschen an Coaching-Seminare denken, ne? Also er wiederholt eigentlich die ganze Zeit so Lebensweisheiten, die er gelernt hat ja, bei irgendwelchen Coaches. Also ich habe mir
If you
das hier
want to win the
aufgeschrieben.
if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket.
Genau das ist ja noch was, was er angeblich von seiner Mutter gehört hat. Ob das stimmt, wissen wir auch nicht. Dass er von ihr irgendwie mitbekommen hat, wenn du eine Lotterie gewinnen willst, musst du erstmal das Geld haben, um den Ticket zu kaufen. Aber auch sonst ist es so, dass er die ganze Zeit Phrasen drischt, dass er mit einem ganz ekelhaften Charme, der so vorgetragen wird, mit einem ganz schlimmen Grinsen, schmierigen Haaren etc., so wird er dargestellt. Und er wirkt auch wahnsinnig mutlos und blass da drin. Und er geht aber komplett in dieser Rolle auf, dass er so eine Art wandelndes BWL-Lehrbuch ist. Er sagt das auch an einer Stelle, dass er im vergangenen Jahr einen BWL-Kurs gemacht habe. Und verrückterweise passiert es dann eben aber, dass er damit Erfolg hat. Also er ist eigentlich die totale, ja, es ist das wandelnde BWL-Lehrbuch, kann man sicherlich sagen, das sich um Moral nicht schert, das sich um Gefühle auch relativ wenig schert, sondern das nur seinen eigenen ökonomischen Nutzen verfolgt und dabei eben auch notfalls bereit ist, über Leichen zu gehen, ja.
Ich musste an Albert Camus denken, an Der Fremde, den habe ich auch in der Schulzeit oder Ende der Schulzeit gelesen. Und als ich den Roman gelesen habe, wusste ich die ganze Zeit nicht wirklich damit was anzufangen. Es ist nämlich so stumpf, es ist da eine Hauptfigur, die nimmt alles, was ihm passiert, so hin und stolpert so durch die Handlung, ohne dass man ihm irgendwelche Intentionen entnehmen kann. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das denn jetzt für eine Figur, was möchte er? Bis es halt irgendwann Klick macht und der Moment da ist, wo man versteht, dass diese Figur keine Figur ist im klassischen Sinne, sondern wie Ole es gerade eben so gut gesagt hat, Platzhalter für eine Idee. Und in dem Fall war es der Existenzialismus. Und jetzt bei Nightcrawler schaut man sich diesen Film ja auch an und sieht eigentlich keine Figur in der ganzen Zeit, sondern eine komplett entmenschlichte Hülle, die auch wieder Sinnbild ist für etwas. Ich bin sehr gespannt darin, was ihr darin gleich genauer gesehen habt. Und muss sagen, dass diese Hüllen, dieses Höllenhafte dadurch noch bestärkt wird, dass wir ihm auch keine Vorgeschichte vorgesetzt bekommen, ne? Also das hatte ich so ein bisschen, oder das hat man oft bei Hollywood-Filmen das Problem, dass sie oft relativieren wollen und diese Ideologie der Vorgeschichte dann exemplifizieren und man dadurch auch sehr schnell in so eine Psychologisierung fällt, ne? Ah ja, da war früher das und jetzt ist er nun so. Wir hatten über Shame darüber geredet, wo ich das tatsächlich auch wieder vom Regisseur provoziert gesehen habe. Hier ist es komplett ausgelassen. Also wir sehen nicht, wer ist diese Figur als Mensch gewesen. War sie mal ein Mensch oder wird sie mal ein Mensch sein, sondern wir sehen ihn einfach nur in seiner Dreistigkeit und Zielstrebigkeit und diesem absoluten Willen, Erfolg zu haben. Und das Interessante ist, dass hier der Erfolg halt durch Empathielosigkeit erzeugt wird, also durch wirklich eine soziopathische Art, die hier dann doch sehr deutlich auch gezeigt wird. Und wir routen ja nicht in dem Sinne für ihn, dass wir ihn irgendwie bemitleiden oder dass wir ihn ja, Gefühle irgendwie entgegenstrecken, aber man möchte ja doch irgendwie sehen, wohin geht seine Reise. Und im Zuge meiner Recherche habe ich dann doch viele Leute gehört, die haben geschrieben, dass sie ihn irgendwie auch ja, anziehend finden. Und da wäre jetzt auch an meine Frage an euch, könnt ihr da irgendwas, könnt ihr da mitgehen? Also er ist ja schon entmenschlicht gezeigt, aber ist er trotzdem, also mag man ihn?
Ich finde am Anfang, also mögen tut man ihn sicherlich nicht, aber ich finde schon, dass man ihn am Anfang ihm da durchaus noch Mitleid schenken kann, weil er eben wirklich wirkt wie so ein armer, über den Tisch gezogener Trottel, der irgendwie einen Haufen Lebensweisheiten gehört hat, der gelernt hat, wie er sich gegenüber einem potenziellen Arbeitgeber zu verhalten hat, wie er sich verkaufen soll und so weiter. Und das funktioniert aber nicht. Also da hat man so ein bisschen den Eindruck, das könnte jetzt auch einer sein, der aus so einer Bitcoin-Insel-Szene kommt oder so. Aber damit meine ich jetzt Bitcoiner, die 5 Jahre zu spät eingestiegen sind und alles verloren haben, ne? Also so die Art von Menschenschlag, hat man jetzt den Eindruck, könnte man das sehen. Und ich würde sagen, das sind zwar Menschen, die oftmals voller Hass und Gewalt sind, die einem ja aber trotzdem leid tun können, weil da natürlich auch was passieren muss, damit man erstmal so wird. Also am Anfang, finde ich, ist es durchaus ein Charakter, mit dem man mitleidet. Und dann passiert ja aber dieser interessante Turn, dass er, weil er so wahnsinnig emotionslos ist und sich wirklich traut, an die Opfer eigentlich noch ranzugehen, also so ran, so nah ran, wie es überhaupt nur geht, dass er dadurch natürlich einen Erfolg erzielt. Und das ist es dann auf einmal so ist, dass er vielleicht auch Leute um sich hat, die selbst gar nicht so helle sind, also beispielsweise bei diesem TV-Sender, und die er dann mit seinen Phrasen für sich gewinnen kann, weil er endlich mal einen Erfolg vorzuweisen hat. Übrigens, ich finde es lustig, du hast es ja gesagt, Jakob, seine erste Investition, die tätigt er auf Basis eines Diebstahls. Und das, finde ich, ist eine der gelungenen Pointen dieses Films, denn wir kennen ja so diese Theorie, wer investiert, der muss vorher sparen, ne? Also das ist ja das, was so gerne erzählt wird. Oder vielleicht nimmt der noch ganz ehrlicherweise einen Kredit auf oder so. Und hier ist es so, dass einfach die ganze Basis dieses Erfolges ein Diebstahl ist. Also man könnte fast schon sagen, das ist so eine Art ursprüngliche Akkumulation, würde man jetzt bei Marx sagen, die überhaupt erstmal in Gang gesetzt wird, damit er dann da einen Erfolg haben kann.
Symbolisiert durch diese Uhr, die er ja, die ganz am Anfang vom Film immer so im Close-up gezeigt wird und die dann eben ganz am Ende vom Film auch gezeigt wird, und so sehe ich das auch. Also ich glaube, es ist halt wirklich diese unglaublich unangenehme Freundlichkeit, die mich halt eben auch, so was du schon angesprochen hast, Ole, eben so an diese ganze Coaching-Szene so erinnert hat. Also diese fast schon krankhafte Positivität, obwohl wir eigentlich ihn am Anfang fast schon in einem Zustand sozialen Elends sehen. Also wir sehen ihn da in der letzten Gasse irgendeinen Zaun abzweigen und sich dadurch versuchen, irgendwie, was weiß ich, zu dem Zeitpunkt vielleicht eine warme Mahlzeit am Tag irgendwie leisten zu können. Und das trifft halt wirklich sehr, sehr gut zu, eben auf diese, das, was sie eben schon angesprochen hat, eben mit dieser. Was wir jetzt aus so BWL-Seminaren und eben so aus den Coaching-Seminaren halt eben kennen, dass wir eben, ja, man muss trotzdem positiv bleiben und weiter dranbleiben. Aber was ich jetzt eben spannend finde und was ich an dem Film auch ein bisschen irritierend finde, ist, er lässt ja diese Figur trotzdem irgendwie siegen. Also ich meine, es wäre ja zum Beispiel auch ein Kommentar gewesen, okay, wir haben hier jemanden, der liest diesen ganzen Kram, der internalisiert diesen ganzen Kram und trotzdem wird er am Ende im Prinzip nur noch abgestoßen. Also das war irgendwie das, was mich so ein bisschen irritiert hat, wo wir aber wahrscheinlich auch später noch mal genauer drauf eingehen können, was damit eigentlich gemeint ist. Warum lässt er die Figur denn so nach oben steigen? Was ich vielleicht aber gerne in Bezug auf die Figur noch angesprochen haben wollte, ist also absolute Zustimmung zu dem, was ihr gesagt habt. Also das ist halt wirklich der waschechte Homo economicus. Also der hat das wirklich vollkommen verinnerlicht. Aber was mich ein bisschen verwundert hat, ist, Obwohl wir hier eben im Prinzip so diese Verkörperung des Kapitalismus als Mensch so Brecht-mäßig sehen. Also ich musste auch sehr an, weil ich das Buch vor kurzem das erste Mal gelesen habe, ich habe die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht gelesen und ich war sehr an Peachum erinnert, der eben auch so Dinge auch ganz klar ausspricht, die man eigentlich, wo man sich denkt, okay, sprechen echte Menschen im Leben eigentlich wirklich so miteinander? Also wenn er dann so sagt, ja, hier, du Obdachloser, du musst elender aussehen, so können wir dich nicht auch in diese Gasse reinstellen, sonst kriegst du kein Geld. Und da fragt man sich so, also reden wirklich Unternehmer oder reden Leute wirklich in der Wirklichkeit so miteinander, dass sie wirklich so klar die, im Prinzip die Grausamkeit ihrer Tätigkeit wirklich so aussprechen? Das hat mich da auch sehr daran erinnert. Aber was ich nicht verstanden habe so wirklich, warum gibt ihm Gilroy trotzdem manchmal sehr menschliche Züge? Also es gibt ja zum Beispiel diese Szene, wo er auf Rene Russo, also Nina, zuläuft und dann er sagt, dass er auch wieder auf so einem BWL-Seminar war und dann wurde ihm gesagt, schreiben Sie Ihre Stärken und Schwächen auf. Und dann sagt er, ja, und jetzt ist er total froh, einen Beruf gefunden zu haben, wo er gut drin ist und wo er Freude dran hat. Und dann ist er fast, also das ist er ja richtig ergriffen, wo er ihr das sagt. Da ist er zu Tränen gerührt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, also das hat mich irgendwie, das wirkte fast schon wie so ein V-Effekt, weil das so überhaupt nicht zu dieser Figur gepasst hat. Und da wäre eben die Frage, habt ihr die Szene irgendwie in den Kontext bringen können? Weil die wirkte für mich so ein bisschen, als würde sie komplett aus der Reihe tanzen von dem, was wir aus der Figur bisher gesehen haben.
Ja, ich bin auch über die Szene gestolpert. Sie ist doch schon sehr irritierend, aber passt eigentlich ganz gut in die Lesart, wenn man den Film als satirisch versteht. Einfach in dieser Überspitztheit, dass dann da wirklich echte Gefühle irgendwie platziert werden. Weiß ich nicht, also ich habe es ihm also einfach auch nicht abgekauft in dem Moment. Das ist auch einfach so überspitzt und dann noch auf Emotionen abgreifend, dass man, ja, dass es eigentlich schon wieder perfekt da reinpasst in das Bild, was er verkauft, in floskeldreschenden Marketing-Heini. Ja, und ich denke, das ist da auch gezielt. Dann mit der Musikeinsatz, die ja wahnsinnig ironisch dann auch noch platziert wird. Ja, es passt gut rein eigentlich ins Bild, finde ich.
Ich finde, also ich bin gar nicht so stark über die Szene gestolpert, aber ich würde sagen, dass es natürlich passt, dass ihn das irgendwie so emotional erfüllt. Also das ist, würde ich sagen, eben auch ein satirisches Motiv sicherlich. Also ich meine, was er dort der drischt, sind wirklich Phrasen. Er erzählt Sachen, die könnte man jetzt auch bei jedem schlechten Finfluencer, ne, also bei so Finanzinfluencern auf Instagram lesen oder so, finde deine Stärken und Schwächen, schreib sie dir auf und dann denk nochmal nach, was du entwickeln sollst, ob du lieber deine Stärke noch mehr verbesserst oder ob du mal an einer Schwäche arbeitest oder so. Ich würde denken, gut, das lernt man ja auch echt so in der sechsten Klasse oder so. Also es sind ja total billige, dumme Phrasen und er ist wahnsinnig glücklich darüber, trägt es mit einem großen Lächeln und allem vor und ich würde sagen, das ist tatsächlich einfach nur eine totale Satire und ich muss sagen, ich fand es deshalb jetzt auch so wahnsinnig lustig, auch mitunter diesen Film zu sehen, weil er ja sehr doch sonst emotional an der Oberfläche verharrt, also er greift einen ja irgendwie gar nicht. Klar, man kann jetzt irgendwie sagen, der ist spannend, okay, aber er ist ja nicht in irgendeiner Form ergreifend, sondern es ist einfach etwas, was sehr amoralisch ist, was dort gezeigt wird und was dann deshalb auch Spaß macht, trotz der ganzen Gewalt.
Das habe ich auch so wahrgenommen. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich, glaube ich, auch, als Patrick, du am Anfang gefragt hast, schon gesagt, dass ich sehr in den Bann gezogen war aufgrund der Spannung und wie weit wird der gehen, aufgrund einfach dieser Fragen. Denn, also, als Thriller ist er wahnsinnig gut inszeniert, finde ich, und er weiß da seine erzählerischen Mittel auch zu nutzen. Als ich den aber diesmal, ich glaube, das war das dritte Mal gesehen habe, fand ich ihn wahnsinnig amüsant. Und musste da vor allem im letzten Drittel an die Szene denken, wo er gerade einem Dreifachmord beigewohnt hat und dann so rausrennt mit Kameraaufnahmen in der Tasche und sein Kollege ist so dabei und die rennen so weg, so im gebückten Lauf, so irgendwie halb versteckend halt. Und er gibt ihm dann noch so Weisheiten, wie er sich denn besser verkaufen könne und dass er sich einzigartig machen solle mit seinem Skill und das, beim ersten Mal ist man einfach nur verdutzt von dieser Weirdness, aber es steckt ja System dahinter in dieser satirischen Überspitzung. Und das fand ich in diesem Watch einfach auch übertrieben witzig.
Um vielleicht auf die Szene nochmal zurückzugreifen, die ich gerade angesprochen habe. Also ich habe echt ein bisschen drauf rumgedacht, weil ich irgendwie, weil ich mich immer frage, warum macht ein Regisseur das, dass er einen Charakter dann doch so ein bisschen out of character zeigt, weil ja Lewis ja eigentlich eine sehr konstante Figur im gesamten Film. Er macht ja eigentlich immer das Gleiche. Er drischt Phrasen und er macht irgendwelche Schweinereien. Aber Ich habe dann kurz, so, als ich drüber nachgedacht habe, kam ich so ein bisschen auf die Idee, vielleicht ist, ich bin auch bei euch, das ist eine Satire-Szene, aber vielleicht eine Satire-Szene, die eher darauf abzielt zu sagen, Lou, wenn er wirklich die Personifikation von dieser kapitalistischen Idee ist, dann ist ja diese emotionale Berührung in diesem Fall, wo er praktisch sagt, ich habe jetzt meinen Beruf gefunden, das ist ja die einzige emotionale Regung, die wir von ihm in der Form sehen. Und dass man da vielleicht sagen kann, hier versteht sich praktisch der Mensch, hier kann der Mensch praktisch nur glücklich sein mit Arbeit. Also wirklich dieser Gedanke von, okay, der Mensch hat eigentlich, kann eigentlich nur so eine Art emotionalen Ausbruch haben, wenn er eine Form von Arbeit für sich gefunden hat. Also wenn er irgendwie einen Weg gefunden hat, sich in dieses System einzugliedern. Und da hätte ich vielleicht irgendwie so ein bisschen das satirische Potenzial gesehen, dass das Einzige, was ihn sozusagen emotional ausbrechen lässt, ist irgendwie dieser Gedanke von, ja, ich habe jetzt endlich in diesem System meinen Platz gefunden. Und da, das hätte ich vielleicht dahingehend so ein bisschen mit reingelesen. Aber wir sind jetzt sowieso schon, wenn wir jetzt bei der Figur sind, kann man ja gleich fließend drauf übergreifen, jetzt mal von der Figur ausgehend vielleicht auch weiterzugehen, weil wir jetzt eben nicht nur die Verkörperung des Kapitalismus sehen, sondern wir sehen ja jetzt auch hier so eine Mediengesellschaft. Und da wäre jetzt eben die Frage, so erstmal grundsätzlich, was sind denn für euch so die Hauptthemen, die der Film grundsätzlich abgrast? Also jetzt eben nicht nur, okay, wer ist jetzt Lou Bloom, sondern wie eben dieser ganze Kontext aus Medien und diese Art des Berufs irgendwie miteinander verflochten werden. Was für Hauptthemen haben sich da für euch rauskristallisiert?
Ich wollte gerade noch unterstützen zu deiner Aussage gehen, dass man ihn ja noch einmal an einem anderen Moment emotional sieht, und zwar wütend, ne? Also als er seinen Job vermasselt hat, beziehungsweise in der Nacht keine guten Aufnahmen bekommen hat, weil er zu spät dran ist, zerschlägt er den Spiegel und hat da auf jeden Fall auch einen emotionalen Ausbruch, der aber auch wieder auf die Arbeit natürlich zurückzuführen ist. Von daher passt es eigentlich noch ganz gut in dein Bild. Und auf die Arbeit muss ich auch zu sprechen kommen, weil das für mich, glaube ich, erstmal beim Sehen super wichtig war, denn die Tätigkeit der Nightcrawler oder der Stringer, wie sie sich, glaube ich, selbst eher bezeichnen, die war mir, bevor ich den Film gesehen habe, einfach nicht geläufig. Und ich glaube, das ist natürlich erstmal ein Thema, also was ist diese Arbeit? Doch benutzt Gilroy das natürlich als Metapher, und zwar für die eigentlichen Themen, die hier der American Dream sind, finde ich, in Kombination mit der Medienlandschaft. Also erzählt davon, wie man nach oben kommen kann, und er stellt die Frage, wie grenzenlos man da eigentlich vorgehen muss. Also das sehe ich hier ganz groß thematisiert darin, und das finde ich ganz, ganz schön verknüpft von ihm, dass er das halt mit den Medien und mit der medialer Darstellung kombiniert, weil da natürlich auch die Frage der Empathie, also die Zuschauenden werden angesprochen, die Zuschauenden sollen affiziert werden, aber eigentlich sind die einem ja egal, denn letztlich geht es nur darum, etwas an sie zu verkaufen, also ein Produkt herzustellen, das möglichst viel konsumiert wird jetzt in diesem Kontext. Und genau, da sehen wir halt eine Aufstiegsgeschichte drin versetzt, und die Kombination ist halt das, was hier irgendwie das Einzigartige ist, ne? Wir haben das eine schon mal gesehen, und wir haben in Natural Born Killer zum Beispiel schon eine mediale Darstellung gesehen, aber jetzt diese Kombination daraus ist hier für mich das, ja, was dem Film das Alleinstellungsmerkmal verleiht.
Ich würde sagen, es sind ganz schön viele Themen, die abgegrast werden. Ich meine, man kann erstmal sagen, gut, wir haben hier so die Repräsentation eines kapitalistischen Erwerbsstrebens. Wir haben einen, der klaut was, investiert und vermehrt es. Er stellt einen Mitarbeiter an. Am Ende des Films sehen wir ihn ja sogar mit mehreren Mitarbeitern, mit mehreren Vans sogar. Das heißt, wir haben hier jemanden, der immer höher hinaus will. Er sagt auch an einer Stelle ganz klar, ihm geht es nicht um Screentime direkt. Es geht ihm jetzt nicht, es gibt ihm nicht unbedingt die große Befriedigung, dass sein Bild zu sehen ist, sondern er sagt, ich will der sein, dem der Sender gehört. Also er will wirklich am Ende die Monopolstellung errungen haben. Er will weit hinaus. Das ist, würde ich sagen, das eine Prinzip. Dann haben wir natürlich eine gewisse Medienkritik. Wir haben aber auch, würde ich sagen, eine gewisse Selbstreferenzialität. Also ich meine, man sieht das und man denkt, oh Gott, was für ein perverses Schwein. Und man denkt sich auch, was für perverse Leute, die gerne im Fernsehen diese Morde etc. sehen. Gleichzeitig werden wir irgendwie auch selbst ertappt. Also wir werden ertappt, wir haben Spaß beim Gucken dieses Films, und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann wissen wir auch, dass auch wir also zumindest mir geht es so, doch eine gewisse Neigung dazu haben, bei drastischen Schlagzeilen durchaus mal dran zu bleiben. Vielleicht auch nicht immer, wenn Gewalt inszeniert wird im Fernsehen oder sogar echte Gewalt zu sehen, ist gleich wegschalten, sondern eher noch dranbleiben. Das heißt, es ist natürlich ein Film, der einen auch ein bisschen auf die eigene Moral oder auf die eigene Verlogenheit stößt. Und es ist, würde ich sagen, ein Film, der sich dann eben doch nochmal auch sehr stark in der zweiten Hälfte um die Themen der Macht und Sexualität dreht. Also Jakob, du hast das vorhin schon gesagt, er hat eben diese Kollegen. Also eigentlich ist es ja ein Film und das ist auch genial an der Konzeption, der sich ja nur um drei Charaktere dreht. Wir haben Louis als Protagonisten, wir haben Rick, den er einstellt als Mitarbeiter und dessen Tod er am Ende auch in Kauf nimmt. Und wir haben Nina, also diese Frau, die beim Fernsehen arbeitet und der er eben immer seine Videos verkauft, seine Mitschnitte der Nacht. Und er setzt sie unter Druck, denn sie ist dort zwar federführend, aber ihr Vertrag läuft bald aus und sie ist schon etwas älter und der Sender hat auch eher wenig Erfolg tatsächlich in der Stadt und deshalb setzt er sie unter Druck, mit ihm zu schlafen, durchaus auch erfolgreich, damit er ihr weiterhin die besten Bilder liefert und nicht zur Konkurrenz geht. Das heißt, wir haben hier, finde ich, wirklich eine große Menge Themen. Und ich würde sagen, wir haben auch ein paar filmische Vorbilder, die klar sind. Also Taxi Driver, ja, also wenn wir uns vorstellen, ich glaube, du hattest es auch vorhin schon genannt, ne, Jakob, ja, genau. Travis Bickle, der da zu Hause immer vor dem Fernseher sitzt. Genau das sehen wir hier eigentlich auch. Haben wir dann auch ein paar Jahre später nochmal bei Joker gesehen, genau diese Art von Figur. Oder auch The Usual Suspects. Ich würde sagen, diese Szene am Ende, wo er aus der Polizeistation rauskommt, da haben sie eigentlich eins zu eins so den Kevin Spacey nochmal übernommen. Also auch die Einstellung der Füße, des Ganges etc. All das ist da eigentlich komplett übernommen. Und also ich würde sagen, es ist ein themenreicher Film, der sich an vielen Vorbildern orientiert, dessen Ästhetik natürlich auf irgendeine Art und Weise, könnte man jetzt sagen, oberflächlich ist, aber es ist eine, es ist eine eigene Ästhetik. Ich war jetzt doch sehr angetan von der zweiten Sichtung.
Ich musste auch an Peeping Tom irgendwie sehr denken. Also Peeping Tom, das ist ja der Film mit Karl-Heinz Böhm, wo er einen Mörder spielt, der die ganze Zeit versucht, den Moment des Mordes, also er ist ein Serienmörder und versucht, den Moment des Mordes einzufangen und da eine gewisse Form von Befriedigung darin zu finden. Und da musste ich eben auch so dran denken, weil ich da auch ganz bei dir bin, Ole, mit diesem, dass der Film halt den Ball schon zurückspielt zu uns Zuschauern. Also wir sitzen da nicht da und können uns da moralisch heben und also Leute gibt's, die gibt's nicht, ne? Sondern wir sitzen schon da und denken so, oh Gott, warum finde ich das jetzt eigentlich gerade so? Ja, warum löst das auch bei mir so ein Kribbeln, so ein Adrenalin irgendwie aus, da jetzt irgendwie direkt an diesen Mordplatz da zu gehen oder auch diese ganze letzte halbe Stunde, die ich ja wirklich absolut grandios finde, muss ich sagen. Das ist wirklich beste Hitchcock-Suspense, wie es im Buche steht, dass man wirklich so denkt, oh, das ist so schlimm, aber es ist so ungeheuer reizvoll, wie der Film das inszeniert. Ich würde vielleicht noch auf diesen Aspekt der Medien gerne kurz eingehen, was als Hauptthema für mich sehr interessant war. Weil ja, man ja immer so sagt, ach ja, die Medien, da wird halt irgendwie irgendwelche Berichterstattung gemacht und wir kennen ja die reißerische Boulevardpresse und wir kennen irgendwie Fox News, wo irgendwelche reißerischen Headlines gebracht werden. Aber wenn man sich mal überlegt, was der Film eigentlich zeigt, ist das schon eine sehr, sehr schockierende, ja, Pervertierung von dem, was Medien ursprünglich oder besser gesagt Journalismus eigentlich sein sollte. Also man hat ja mal diese Idee von der vierten Gewalt irgendwie mal im Kopf gehabt, so die Medien, die irgendwie das gesellschaftliche Leben hinterfragen und immer sozusagen auch überwachen. Aber hier haben wir ja im Prinzip Fernsehsender, die sagen, ah ja, nee, also sieh zu, dass wir irgendwie eine Headline kreieren können, dass wir so ein bisschen Angst schüren können in der Gesellschaft, dass wir sagen können, ah ja, die Afroamerikaner oder die Latinos, die sind jetzt in den gut betuchten Vierteln und sorgen dafür Angst und Schrecken. Also, dass da im Prinzip jetzt mittlerweile auch von den Medien selber auch gewissermaßen Politik gemacht wird, weil natürlich mit so einer medialen Berichterstattung ist es dann auch nicht schwer, als Politiker dann irgendwie beispielsweise dafür zu plädieren, ja, lass mal mehr Gefängnisse bauen und wir brauchen mehr Waffen, damit sie sich schützen können und so weiter und so weiter. Und ich musste da an etwas denken, womit ich mich vor kurzem erst befasst habe, weil ich dazu ein Referat gehalten hatte. Und zwar, dass es mich sehr an diese mediale Berichterstattung erinnert hat, die es in den 80er Jahren zur Reagan-Zeit gab. Da wurden nämlich Afroamerikaner im Prinzip so oft es ging, immer gezeigt, wie sie verhaftet wurden, also eigentlich nur im Fernsehen gezeigt wurden, wie sie verhaftet wurden. Und ja, da so Begriffe auch so Headlines durch die Medien geflossen sind, beziehungsweise auch Politiker allen Ernstes die Wörter Super Predators in den Mund genommen haben und gesagt haben, ja, die haben keine Gefühle und keine Empathie und die müsste man eigentlich wegsperren. Und Was ich ganz spannend finde, ist, dass der Film das als so eine Selbstverständlichkeit darstellt, aber wenn man da mal so einen Schritt zurück macht, sich eigentlich fragen muss, was das, also wie erschreckend das eigentlich ist, weil man ja sagen muss, die Medien haben na immer noch eine gewisse Form von Macht, dass sie halt eben Rollenbilder einfach prägen können. Also, dass sobald man eben so eine Nachricht im Fernsehen gehört hat und ja, da nicht groß hinterfragt, dann denke ich so, um Gottes Willen, wir müssen noch ein paar Schussanlagen an unserem Haus irgendwie festmachen, weil da, und wir sollten vielleicht bei der nächsten Wahl den Kandidaten wählen, der sagt, er wird sich dann um die bösen Latinos und so weiter kümmern, die ganze Zeit unsere Straßen unsicher machen und hoffentlich noch ein bisschen mehr Polizei, in mehr Polizei investieren wird. Und das fand ich wirklich ein sehr zentrales Thema, was von dem Film irgendwie so lax hingeworfen wird, weil er halt eben auch das so satirisch darstellt. Aber was ich halt auch irgendwie sehr besorgniserregend finde, wenn man sich das eigentlich mal anguckt, was das eigentlich für eine Art von journalistischer Arbeit ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging.
Also ich fand es ziemlich clever gemacht, dass es und ziemlich amüsant, dass es halt so als Selbstverständlichkeit verkauft wird. Also so, der Film behauptet ja auch nicht mal, dass die Nachrichtenchefin da, dass die irgendwie im Ansatz rassistisch ist, aber sie publiziert halt diesen Rassismus wie selbstverständlich. Finde ich ziemlich cool gemacht. Wo du jetzt aber diese ganzen Punkte genannt hast, muss ich doch nachfragen, ob du findest oder ob ihr findet, dass der Film da nicht weit genug geht, um das Problem der medialen Verbreitung klarzumachen. Meinst du, es hätten zum Beispiel Lobbyisten, die da Druck finanziell gesehen oder meinungsmachend auf die Nachrichten eingewirkt haben, gezeigt werden? Oder dass zum Beispiel die Polizeigewalt natürlich auch ein großes Thema ist, von der in dem Film jetzt nichts zu sehen ist. Sind das alles Punkte, die man dann auch erzählen will oder muss? Oder kann man die halt auch einfach weglassen? Findet ihr, dem Film gelingt da seine Kritik?
Ich finde es schon, also ich finde, das wäre jetzt auch wirklich langweilig, wenn man noch, weiß nicht, den Kapitalisten mit Hut zeigt, der dann dem Journalisten noch Geld zusteckt oder so. Das wäre dann albern. Und das wäre dann auch irgendwann wirklich ein ganz schön billiges Zerrbild. Ich würde sagen, dass es so, wie es dort dargestellt wird, halt doch den Nagel noch halbwegs auf den Kopf trifft, auch wenn es natürlich eine Satire ist. Ich meine, wir sind in Deutschland immer noch sehr stark natürlich geprägt durch so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und bei aller Kritik, die ich an dem Laden habe, würde ich auch sagen, das ist überhaupt noch der Grund, warum gewisse journalistische Standards in Deutschland doch noch gelten. Und wenn man gerade in die USA schaut, sich dort ansieht, was man da an Sendern hat, also ich meine, es ist ja keineswegs nur so, dass alleine Fox News für Verblödung sorgt. Klar, Fox News ist nochmal besonders demagogisch und rassistisch, aber auch die sonstigen erfolgreichen Sender dort sind ja nicht gerade welche, die zu großartiger Aufklärung beitragen. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, wir sehen ja in Deutschland auch schon diese Tendenz. Wir haben jetzt in Deutschland Bild TV beispielsweise, was ja eigentlich auch schon auf genau diese Art und Weise funktioniert, auf diese perfide Art und Weise, wie wir es dort in diesem Film sehen. Und so, finde ich, hat das eigentlich das rechte Maß.
Ich würde das auch sagen, dass ich denke, der Film zeigt halt eben diesen Mikrokosmos eben aus der Sicht dieser Figur. Also ich meine, der Film hat keine einzige Szene ohne Lou. Das heißt, es ist schon irgendwie sinnhaft, dass er auch diese Aspekte gar nicht betrachtet. Also ich meine, wir sehen ja, wenn man bei dem Film eigentlich nur eine Sekunde weiterdenkt, dann merkt man ja, okay, warte mal, was richten die da eigentlich an, wenn die da so im Prinzip vollkommen salopp, so als wäre es das Normalste der Welt. Ja, sieh zu, dass es irgendwie in einem Wohlstandsviertel ist. Wir wollen auf gar keinen Fall eine Schießerei in Compton, weil wen interessiert denn das? Ich meine, in Compton schießen sich die Leute ja sowieso den ganzen Tag. Das ist schon... Das ist in der Direktheit, ist es meiner Ansicht nach vielleicht an gewissen Punkten vielleicht manchmal ein bisschen zu, also der Film bietet sich da ein bisschen zu sehr plakativ an, dass man sagt, okay, gut, ja, die sind alle da so amoralisch, also da weiß man sofort, wo man da dran ist. Ich finde es in Ordnung, weil es halt eben zu dem Stil des Films passt, dass wir halt eben auch mit Lou eine Figur haben, die jetzt nicht weniger direkt ist, die ja auch im Prinzip einfach direkt ausdrückt, was sie so an ökonomischen Zielen einfach hat. Also ich meine, diese ganze Restaurantszene mit Rene Russo ist ja sehr sinnbildlich, wenn er da wirklich sagt so, ja, ich wünsche mir ein bisschen körperlichen Kontakt und du brauchst mich ja, also vielleicht sollten wir da irgendwie einen Deal finden. Also das würde ich auch sagen, das passt an der Stelle schon, aber wir gehen ja schon in die Richtung, in die ich ja im nächsten Schritt jetzt sowieso schon gehen wollte.
Aber es ist ganz kurz nur als Intervention, also ich meine, zumindest bei den höheren Etagen in solchen Medienhäusern und privaten, glaube ich, ist dieser Zynismus schon genauso da, also das ist gar nicht mehr übertrieben. Also wenn man sich jetzt mal wirklich so einen Julian Reichelt oder so vorstellt, also diese Leute, die kennen ja einfach nichts Und ich weiß noch, ich war tatsächlich mal, ich bin durch einen, ja, wie soll ich sagen, Zufall in meinem näheren Umfeld zur Geburtstagsfeier eines jungen Mannes gekommen, der bei der Axel Springer Akademie in der Lehre ist. Und dann war da, ich weiß gar nicht, was das für ein Attentat gerade war, ob es Christchurch war oder was auch immer, also halt eines der vielen Attentate in den USA, wo viele Menschen erschossen werden. Und dann hatte Bild TV oder hatte Bild, die Bild doch das ganze Anschlagsvideo noch auf der Homepage veröffentlicht, wo man sehen konnte, wie die erschossen werden. Und da war ich doch sehr begeistert irgendwie auch von der Naivität dieser jungen Leute, die da gearbeitet haben. Die meinten nämlich dann so, ja, also ich fand das jetzt schwierig erstmal so, dass wir das veröffentlichen. Aber dann hat der Reichelt einen ganz tollen Kommentar geschrieben und jetzt habe ich auch verstanden, warum das unsere Pflicht ist, so sinngemäß. Also ich würde so sagen, auf diesen Etagen junge, engagierte Leute, die da reingehen, die noch irgendwie an was Gutes glauben oder vielleicht auch so auf den mittleren Etagen in fortgeschrittenem Alter, da sind die Leute vielleicht noch in irgendeiner Form naiv und blauäugig. Aber wirklich ganz oben, da sitzen schon die Julian Reichels, die gar nichts mehr kennen. Also die auch wirklich an Anstand und Moral nicht mehr glauben.
Finde ich
Naja,
in.
gut, ihr habt.
Mach du.
Jakob spricht. Ja, ich wollte nur kurz anmerken. Ich meine, ich glaube, ihr habt da auch mal in einer Wohlstand für alle Folge bei euch geredet, Ole, nämlich diese mediale Berichterstattung, die im Zuge von Agenda 2010 kam. Also, wie im Prinzip das Ganze jetzt eben auf die Arbeitslosen abgewatscht, soziale Hängematte und so weiter. Das ja, wie du das sogar wahrscheinlich auch sehr realistisch, sehr gut beschreibst, dass da auch hier in Deutschland wir da jetzt nicht unbedingt komplett weg von sind. Also, dass da mittlerweile auch schon, also ich meine, Bild ist immer noch die mächtigste Tageszeitung. Dass da mittlerweile auch schon solche Methoden angewandt werden, wo dann einfach ja so ein Narrativ durch die Gegend getrieben wird, was dann tatsächlich auch reale Auswirkungen hat. Und was das Bild halt eben von der Gesellschaft bis heute verdorben hat von eben dem Arbeitslosen und von dem Geringverdiener, der faul ist und nichts tut und Alkohol trinkt. Das ist schon wirklich ganz, ganz perfide. Ich meine, beim Privatfernsehen wollen wir gar nicht erst anfangen. Also das ist ja nochmal eine ganz eigene Sparte. Das hat ja auch dazu geführt, dass wir so dieses Bild von, ja, von den sozial Zurückgebliebenen, die einfach nicht anders können, als dumm und faul und arm zu sein. Das ist auch ein, also das ist auch unglaublich eigentlich, dass man sich mal vorstellt, dass da wirklich auch wahrscheinlich so Leute im, wie du es gerade beschrieben hast, dass da wirklich offensichtlich die ganz oben, die da die Entscheidungen fällen, auch wirklich gar nichts mehr kennen.
Ich wollte dazu sagen, dass ich es interessant finde, was ihr gerade sagt, weil ich mich mit Bild TV zum Beispiel jetzt auch noch nicht so auseinandergesetzt habe und immer davon ausging, dass eine Drastik, wie sie der Film jetzt zeigt, überspitzt ist. Ole, du hattest es auch mit Lanz schon angesprochen. Das verändert nämlich für mich so ein bisschen die Interpretation des Filmes. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Szene, die am Ende inszeniert, wo sein Kollege umgebracht wird, mehrfach in den, also mehrfach erschossen wird, Schüsse abbekommt, dass die am Ende dann doch zu drastisch für das TV-Format ist, dass es da wirklich nur um die Racheaktion ging und dass es nicht darauf ausgelegt, dass er auch diese, also das perfekte Bild quasi findet, inszeniert, also die brutalste Szene halt findet und die dann dementsprechend auch am meisten wert ist. Sondern es einfach nur darum ging, seinen Kollegen, der mehr Geld wollte, zu entledigen. Also würdet ihr schon davon ausgehen, dass in dem Kosmos, in dem wir uns jetzt filmisch bewegen, dass die Szene auch ausgestrahlt wird und auch im Fernsehen da gezeigt wird? Weil wir sehen ja zumindest in einer Szene die Anwältin eingeschaltet, die dann erstmal über die Moralität gar nicht braucht, anzufangen zu reden, sondern über die rechtliche Frage, darf man das im Fernsehen dann zeigen?
Also ich finde tatsächlich erstens, dass dieser Moment, wo der Kollege erschossen wird, das ist einer der wenigen Schwachpunkte dieses Filmes ist. Also ich finde, das ist tatsächlich eine Form von Überspitzung, die. Also ich finde, das ist dann die eine Schippe zu viel, aber das ändert nichts daran, dass der Film sehr gut ist. Aber das ist für mich fast die einzige Schwäche des Films, wie er da am Ende noch seinen Partner ins Messer laufen lässt. Also das ist dann etwas sehr grotesk für mich. Ansonsten würde ich sagen, man muss halt festhalten, ich glaube, es kann sehr, sehr viel Gewalt gezeigt werden. Durchaus auch im Fernsehen. Ich meine, man hat jetzt bei Bild TV zum Beispiel konnte man die Bilder aus Butcherseen mit Nahaufnahmen von Leichen. Man hat bei Markus Lanz, da siehst du wirklich, weiß nicht, so ja, Bilder aus dem Krankenhaus mit Blutlachen in Nahaufnahmen und sonst was. Ich würde sagen, es ist schon möglich, eine Menge Gewalt zu zeigen, wenngleich, denke ich, Medien zurückschrecken vor Material, das offenkundig illegal entstanden ist. Ich glaube schon, dass dahingehend die journalistischen Standards deutlich strenger sind, als sie im Film gezeigt werden. Also er bricht dann ja wirklich in Tatorte ein, noch bevor die Polizei da ist und geht in Nahaufnahme ran und alles. Das ist jetzt etwas übertrieben, aber das ist dann das, was ich so einen Film, finde ich, auch herausnehmen darf.
Du hast ja jetzt schon angesprochen, Ole, dass dir dieses Element mit dem Mitarbeiter, der mehr Geld will und dann dementsprechend sofort entledigt werden muss und dann auch im Prinzip vor der Kamera gedemütigt werden muss, zu grotesk ist. Und da würde ich dann gerne kurz drauf eingehen. Und zwar eben mit der Frage, wie gelingt denn jetzt all in all diese Medien-Kapitalismus-Kritik von Dan Gilroy? Also ist sie zu platt, zu überzeichnet, vielleicht sogar auch ein bisschen, ist sie vielleicht sogar moralistisch, oder ist der Film an vielen Stellen schon ja, sehr, sehr pointiert und sehr durchdacht, indem wie er das zeigt, und hat das da den entsprechenden Impact, dass man sagt, ja, nee, also das, weil gerade Kapitalismuskritik ist ja wirklich im Hollywood-Kino echt ein ganz schwieriges Eisen, das kann ja ganz, ganz schnell einfach wahnsinnig schlecht werden und halt leider häufig auch einfach wahnsinnig moralistisch, wie du schon vorhin gesagt hast, da gibt es dann den bösen Überkapitalisten, der dann irgendwie Geldscheine zusteckt und so weiter. Also dass das dann ähnlich wie zum Beispiel den Joker dann irgendwie an dem bösen Thomas Wayne, der große Raubtierkapitalist, der dann irgendwie die ganze Stadt der die ganze Stadt irgendwie unterdrückt dargestellt wird. Also findet der Film da ein gewisses Maß für euch, wo man sagt, ey, das ist es wirklich, so muss Kapitalismuskritik mit ein paar Abstrichen vielleicht aussehen?
Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich finde eben, dass dieses Ende dann, also ich finde, dass es ein sehr amoralischer Film weitestgehend ist. Also natürlich merkst du als Zuschauer schon, okay, das soll ich jetzt nicht unbedingt gut finden. Also zumindest wenn man, sag ich mal, halbwegs noch einen moralischen Kompass hat, dann ist einem schon klar, okay, ist jetzt nicht so ideal, was er macht. Aber der Film kommentiert das nicht in irgendeiner Weise. Und ich finde, dass dieses Ende, wo dann sein Partner erschossen wird, der ja auch eher unbedarft ist, intellektuell und so dargestellt wird, immer wieder als Schwächling. Ich würde sagen, dass das halt die einzige Stelle ist, wo der Film so richtig mal einen moralischen Kommentar damit wagt. Und deshalb ist es, glaube ich, auch die Stelle, die ich dann sehr schwach finde. Aber ansonsten würde ich sagen, sollte man es genauso machen, und das ist eine sehr lustige Art und Weise, das zu inszenieren.
Ja, ich glaube, es gelingt auch aufgrund der Konsequenz, die hier an den Tag gelegt wird und mit der Jake Gyllenhaals Figur ausgestattet ist, denn er ist ja von Anfang an kalt, und ich fand es interessant zu sehen, weil wir auch schon gerade herausgearbeitet haben, vielleicht bemitleidet man ihn am Anfang sogar noch als dieses arme Würstchen, was er da ist. Und das tut man, also wenn man den zumindest das erste Mal sieht, obwohl man 5 Minuten zuvor ihn noch zu großer Gewalt beigewohnt hat, wie er tatsächlich diesen Sicherheitsmann da überfallen hat. Das vergisst man so schnell irgendwie. Und wir wissen, wie kaltblütig er ist bis zum Ende hindurch eigentlich. Doch am Anfang sind wir uns dennoch nicht sicher, wie weit wird er gehen. Und in dieser Konsequenz, die der Film halt hier transportiert, finde ich es schon sehr gelungen. Dieses Gefühllose und wirklich die Idee, die einfach hinter dieser Figur steht, die bis zum Schluss exerziert wird. Und dann vor allem halt auch gelingt. Ne? Also er hat ja Erfolg damit. Er ist am Ende der große Unternehmer, oder zumindest in seiner Nische hat er das herausgeschöpft, was er irgendwie herausholen konnte. Er fährt das teure Auto und so. Er ist das, was von außen betrachtet als erfolgreich anzusehen wäre. Und so sieht er sich bestimmt in dem Moment auch. Und ja, das finde ich halt relevant, wie von A bis Z das durchgedacht ist.
Aber gibt der Film dann nicht diesem Aufstiegsversprechen recht? Also wenn man jetzt wirklich an Kapitalismuskritik denken will, dann müsste man ja eigentlich auch irgendwie offenlegen, ja, das schaffen, diese klassische neoliberale Floskel, jeder kann es schaffen und so weiter, die ist ja, möchte man meinen, ist total ausgelutscht, aber dieser Film reproduziert jetzt nicht irgendwie die Kritik, dass man sagt, okay, Jani, wir zeigen jetzt jemanden, der es halt eben nicht schafft, sondern er schafft es ja. Und konterkariert das für euch irgendwie die Message oder verstärkt es den Effekt? Also, wie seht ihr das?
Nein, ich würde ja sagen, es ist dahingehend eher ein recht plumper Hinweis darauf, auf was für eine Art und Weise man es halt schaffen muss. Also was man für eine Sozialfigur sein muss, um es nach oben zu schaffen. Und dementsprechend ist es dann ja auch nur folgerichtig, dass er am Ende durchkommt mit dem, was er tut, dass er nicht von der Polizei am Ende noch festgenommen wird. Weil das wäre, oder weil das natürlich ein sehr moralistisches Ende jetzt wäre, ne? Also das wäre jetzt so, wie man in den 50ern gesagt hätte, und jetzt muss der Protagonist nochmal, also muss der Bösewicht gefasst werden. Das wäre dann irgendwie so Hays Code oder sonst was. Und da bin ich dann doch ganz froh, dass man sich da rumgewunden hat.
Ja, und es zeigt halt auch einfach das Gefühlslose eines Systems. Also ein System kann nicht denken, oh, da gibt es auch irgendwie auch so ein großes Zitat irgendwie. Ein System ist halt auf jeden Fall empathielos und der Typ verkörpert halt in diesem Sinne dieses kapitalistische System, was einfach nicht nur keine Moral kennt, sondern eher eine Amoral kennt. Und diesmal hast du halt gewonnen, wenn du über Leichen gehst. Und ich finde es auch ein bisschen plump, wie der Film das zeigt, aber als Metapher halt so wahnsinnig treffend, dass er halt über Leichen geht am Ende des Films auch und dass wir das auch noch bebildert kriegen. Deswegen störe ich mich nicht so sehr daran, dass er sich seines Kollegen auch noch entledigt, vor allem im Hintergedanken, direkt nachdem er halt gefordert hat, mehr Geld zu haben, nachdem er quasi ihn weniger reich machen kann oder so. Und da kommt halt dieser Konkurrenzgedanke, der, glaube ich, auch relativ wichtig ist im Film, nochmal besser durch.
Also ich würde auch sagen, an vielen Stellen trifft der Film schon den Nagel auf den Kopf. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass eben durch diese offensichtliche Soziopathie von Lou, ich finde diesen neoliberalen Floskeln, was wir ihr beide schon angesprochen habt, mit diesen you have to make the money to buy a ticket und so weiter. Ich finde aus seinem Mund, so wie er sie formuliert, also sowohl in dem Vorstellungsgespräch mit dem Rick, als auch wenn der zum Beispiel mehr Gehalt fordert und er ihm auch die ganze Zeit diese Floskeln, na ja, du musst uns hier, wir freuen uns, dass du uns noch jahrelang inspirieren kannst mit deinem Wissen und so weiter. Diese Floskeln klingen bei ihm auf einmal extrem berechnend und abstoßend. Und das finde ich eigentlich eine schöne Pointe von dem Film, weil diese genau die gleiche Sprache ist die, die mittlerweile in Millionen und Milliardengeschäften in der Coaching-Szene halt wirklich funktioniert. Und diese Leute werden vergöttert, die werden als große Ideenbringer und Leute, die irgendwie revolutionäre Ideen mit reinbringen, obwohl genau die gleichen Floskeln bei Lou auch fallen, wirken sie bei ihm aber auf einmal in den Situationen, wo wir ihn dann sehen, finden wir es auf einmal kalt, da finden wir es berechnend, da finden wir es ekelhaft. Und das wird da eigentlich ganz, ganz schön gezeigt, wenn du mal wirklich jemanden bei der Situation zeigst, wo er dann sozusagen das Geld in dem Sinne akkumuliert, wenn du mir wirklich zeigst, wo die Akkumulation stattfindet, dann klingen diese Zitate mit dem Praktikum und wir geben dir jetzt irgendwie wir geben dir jetzt eine Stelle, ohne dass du was verdienst, obwohl du obdachlos bist. Das klingt auf einmal alles wahnsinnig, wahnsinnig abstoßend und das hat mir sehr, sehr gut gefallen an dem Film. Aber eine Sache fand ich dann doch irgendwie ein bisschen merkwürdig, also besonders in Bezug auf diese Medienkritik, weil ich habe immer gedacht, okay, Medienkritik schön und gut, wir können zeigen, dass irgendwie diese ganzen Medienhäuser super korrupt sind und so weiter, aber eins würde ich selbst den plumpesten Medienstellen immer noch lassen, dass die sind ja in einer gewissen Art und Weise trotzdem professionell. Also die wissen, wie sie ihre sehr fragwürdigen Weltbilder an die Massen bringen. Und was mich hier so gewundert hat, ist, dass diese Nachrichtensendung, besonders in der Szene, wo sie dann eben so 2 Minuten bevor die Sendung losgeht, diese Aufnahme, wo er durch dieses Haus geht, wo diese 3 Leute erschossen wurden. Das ist, also wie die das kommentieren, da dachte ich so, okay, ich musste so laut lachen, als ich diese Szene gesehen habe, weil das ist so dermaßen inkompetent, wie die das machen. Also wirklich, das war wirklich so eine, das war so Nachrichtensendung für Gehirnamputierte, habe ich mir das Gefühl gehabt, weil der Kerl sagt irgendwie zwei, dreimal den Namen von dieser Firma. Oh, das ist Video Production News und oh, hier sehen Sie eine Waffe und oh, da ist die erste Leiche und so weiter. Das war so eine Berichterstattung, wo ich so dachte, okay, also ich habe schon Referate in der 8. Klasse gehört, die waren besser als diese Nachrichtensendung, weil die waren so dermaßen schlecht darauf vorbereitet, dass ich dachte, okay, also wenn eine Nachrichtensendung schon manipulativ sein soll, dann muss sie ja auch irgendwie kompetent ausgeführt sein. Und das war einer so der Momente, wo ich mir dachte, okay, mir ist schon klar, was Dan Gilroy machen will. Er möchte zeigen, dass das irgendwie auch irgendwie so ein bisschen so eine Clowns-Veranstaltung hier ist, aber das war mir dann tatsächlich so ein bisschen zu viel des Guten, weil ich dann, wie dann irgendwie Nina dann mit den Kopfhörern hinten dran steht und sagt so, ja, sag nochmal, dass die Täter noch rumlaufen und sag nochmal, dass das Video Production News ist und sag nochmal, dass die Täter durch die Gegend noch laufen. Dachte ich so, okay.
Aber du guckst nicht genug Bild-TV, merkt man dann.
Offensichtlich.
Ich bin da auch nicht so drüber gestolpert, muss ich sagen. Also, Ich habe es halt jetzt hingenommen, von wegen, das ist halt super spontan, dass die das Bildmaterial selbst noch nicht gesehen haben. Und da, ja, ich fand jetzt auch, dass es kein besonders gutes Commenting ist, aber naja, gut. Also fand ich jetzt nicht so schlimm irgendwie.
Es war nicht schlimm, ich wollte es nur mal herausheben, weil ich es sehr amüsant fand, aber offensichtlich verpasse ich da auch irgendwas, weil ich zu wenig Bild-TV gucke, offensichtlich. Aber da vielleicht eine Frage würde ich gerne nochmal ansprechen, und zwar, wo wir gerade davon gesprochen haben, okay, wir haben jetzt hier diese Figur, die so mega soziopathisch den Kapitalismus oder beziehungsweise den Kapitalismus in seiner Empathielosigkeit ausstellen soll. Aber ist nicht irgendwie ein bisschen das Problem, dass die Großkapitalisten, die jetzt irgendwie an die Spitze kommen und so weiter, die inszenieren sich ja, also die sehen wir ja niemals von dieser Seite, sondern wir sehen sie ja eigentlich immer so als diese charismatischen Weltretter. Und gibt der Film durch das Perverse, was diese Figur halt eben anhaftet, eben, dass er die Leichen da einfach so hinstellt, damit er das bessere Bild hat, oder dass er da einfach ins Haus geht und jemanden, der offensichtlich noch lebt, trotzdem filmt in seiner eigenen Blutleiche. Also ist der Film dann wirklich beißend genug an der Stelle, weil ich irgendwie so dachte, also die Großkapitalisten von heute oder die Leute, die irgendwie Erfolg haben, die nehmen sich ja auch selber nicht irgendwie als die als jetzt die bösen empathielosen Ausbeuter. So sehen die sich ja nicht selber, sondern die sind ja die charismatischen Weltretter, die irgendwie Mindset auf der Welt verbessern und die Produkte auf den Markt bringen und die was Wichtiges für die Gesellschaft tun. Und kann man bei dieser Figur nicht trotzdem zu sehr sagen, ach ja gut, okay, also so schlimm, also der ist ja wirklich eine ganz schlimme Ausgeburt von, was weiß ich, von dieser kapitalistischen Idee. Also so schlimm ist der Kapitalismus nur bei Einzelfällen. Also ist die Figur praktisch nicht zu schlimm, als dass man wirklich von ihr ausgehend sich denkt, boah, wirklich, wirklich schlimm, was man machen muss, um an die Spitze zu kommen, weil so sieht sich wahrscheinlich, sehen sich, glaube ich, wenige, die irgendwie in die Spitze kommen.
Es ist ja egal, wie die sich selbst sehen, also wie sich jetzt ein Großunternehmer sieht oder auch der Welt präsentiert, hat ja erstmal nicht unbedingt damit was zu tun, wie beispielsweise in der Produktionssphäre es dann wirklich aussieht. Ne? Also ich meine, bei Marx ist es ja so, Marx fängt ja eigentlich auch an der Oberfläche der Erscheinung im Kapital. Er guckt irgendwie, wie zirkuliert Kapital, was für Form nimmt das an, und sagt dann, ja, okay, hier herrschen Freiheit, Gleichheit, Bentham, schreibt er. Ja, also hier ist es doch eigentlich eine sehr schöne, angenehme Welt, genauso wie uns auch die Großunternehmer eigentlich nur sagen, dass sie es sind, die die Welt voranbringen, die der Welt Gutes tun, etc. Und dass doch eigentlich die Verträge, die zwischen ihnen und ihren Arbeitern zustande kommen, beispielsweise auf einer ganz und gar freiwilligen Basis beruhen. Und da sagt der Marx ja auch erstmal, ja, stimmt ja auch. Und jetzt gehen wir mal in die Niederungen der Produktionssphäre rein und gucken, wie es dort wirklich aussieht. Ja, und dann sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Dann geht der Kapitalist voran und sein Mitarbeiter, den er angestellt hat, der geht hinterher wie eben jemand, der, ja, also der letztlich seine Haut da zum Markt erträgt und der nicht zu erwarten hat, wie es bei Marx heißt, als die Gerberei. Das heißt, da wird es dann schmutzig, das ist dann die Sphäre, die oftmals vergessen wird, und das ist eben die Sphäre, die wir hier im Film sehen, was dann wirklich passiert, damit dieser Reichtum entsteht, damit dieser Reichtum sich anhäuft. Und klar, es sind absurde Übertreibungen, aber das ist es eben, was die Satire ausmacht.
Ja, dieser Punkt mit der Satire, den muss man da wahrscheinlich irgendwie immer mit einberechnen, weil er natürlich eine sehr komische Mischung ist, ne? Oder zumindest eine spannende Mischung, eben aus so einem Michael Mann-esken Thriller mit wummernden Bass und extrem spannenden Actionsequenzen und eben dieser Satire, was eigentlich einen schönen, sehr schön interessanten Cocktail ergibt. Aber um da jetzt mal zu der Abschlussfrage zu kommen, weil gucken wir uns nochmal genau das Ende an, und zwar sehen wir am Ende, unsere Figur hat sich kein Stück weiterentwickelt, sie geht ihren durch und durch kapitalistischen Weg. Jeder Konkurrent wird, egal auf welche Weise, ausgeschaltet. Da wird dem Konkurrenten wird einfach mal schön am Auto rumgeschraubt, damit er einen Autounfall baut. Der Mitarbeiter wird auf vorlaufender Kamera wird er erschossen und so weiter und so weiter. Und die Figur kommt am Ende komplett unbehelligt aus der ganzen Nummer raus und wird am Ende sozusagen auch, ja nicht sozusagen, sondern er wird einfach Unternehmer und hat dann seine eigene Video-Production-News-Firma, wo er dann mehrere Nightcrawler anstellen kann. Und die Frage ist, wir haben sie ja schon so ein bisschen angerissen, aber um das vielleicht nochmal abzurunden, warum entwickelt sich denn unsere Hauptfigur eigentlich so gar kein Stück weiter? Also warum ist er von vornherein eigentlich genau die gleiche Figur, die sie am Ende auch immer noch ist? Warum haben wir eben nicht die Figur, die sozusagen erstmal noch dazulernt und die dann durch die äußeren Umstände so wird, wie sie am Ende ist, sondern warum ist der schon von vornherein im Prinzip genau das? Warum will Gilroy das so zeichnen? Und führt das nicht, also warum führt das nicht zu Redundanz und welchen Effekt hat das dann am Ende? Also worauf läuft der Film dann in der Hinsicht hinaus für euch?
Also es ist schon so, dass die Figur jetzt nichts groß moralisch oder ähnlich dazu lernt, aber wenn wir schon in diesem Vokabular sind, er lernt ja jede Menge. Er lernt in seiner Nische das Handwerk zu beherrschen. Es gibt da relativ viele Szenen, die nur darauf abzielen, also am Anfang ihn dabei zu zeigen, wie er lernt. Ne? Ganz zu Beginn hält er die Kamera auf Verkehrsdelikte, wo Menschen betrunken am Steuer waren und er hat noch gar nicht so, okay, ist das hier irgendwie relevant? Man sieht ihn richtig so neben der Spur, was mache ich hier eigentlich? Fragt er dann auch so richtig laut, was machen Sie? Und also da sehen wir natürlich schon einen Fortschritt, wie er in seiner Produktnische lernt, sie zu beherrschen. Die ihm ja auch vollkommen egal ist, was das letztlich ist oder wäre. Das merken wir am Anfang des Films auch, wo er völlig wahllos den Leuten seine Unterstützung anbietet. Selbst wenn er vorher da noch den Leuten versucht hat, Diebesgut anzudrehen, versucht er danach irgendwie dort einen Job zu bekommen und natürlich keine Chance hat. Also ihm ist es ziemlich egal, wo er landet. Hauptsache er sucht irgendwie und findet eine Nische, in der er sich verwirklichen kann, in die er lernen kann und seine Zielstrebigkeit investieren kann. Und dahingehend lernt er jede Menge und ist am Ende damit auf jeden Fall auch erfolgreich. Aber ja, genau.
Genau, er lernt dahingehend eine Menge. Es ist ja auch so, dass eine gewisse, dass es schon was Komödiantisches hat, wie er am Anfang als Dilettant gezeigt wird und wie schnell er dann aber doch dazu lernt, wie schnell er beispielsweise lernt, Interviews zu führen mit Menschen vor Ort. Da ist es anfangs so, dass er noch ganz und gar unerfolgreich ist und dass er dann sehr schnell merkt, wie er die Leute dazu bringt, richtig die Antworten zu geben, die er gerne hören möchte. Es gibt da zum Beispiel auch eine Szene, die, glaube ich, fand ich mit am lustigsten, wo er mit einer Frau spricht am Set. Und sie flucht dann, also sie benutzt dann irgendeinen Kraftausdruck, ich glaube, sie sagt fucking oder so, weil sie wahnsinnig schockiert ist, was da passiert ist. Und er bittet sie dann, das nochmal zu wiederholen, aber ohne Schimpfwort. Und das fand ich so eine wunderbare Szene, weil das sehr gut diese ganz eigenartige US-amerikanische Prüderie nochmal aufweist. Ne? Also man kann jetzt hier das schlimmste, blutigste Spektakel zeigen, aber bitte jetzt nicht irgendwie, dass jemand fucking vor der Kamera sagt. Das muss dann weggepiept werden, rausgeschnitten werden oder im besten Fall könnte sie so auch einfach wiederholen. Das fand ich übrigens mit die lustigste Szene. Aber jetzt ganz kurz nochmal, also ich glaube halt, man muss einfach akzeptieren, es ist ein Lehrstück und entweder man mag sowas oder nicht. Ich finde es auch okay, wenn Leute sagen, es ist ihnen zu wenig subtil. Man könnte auch anders Kapitalismuskritik machen, aber ich glaube halt, das ist hier wirklich ein bisschen ein kleines Brechtsches Lehrstück, was eben sehr konsequent einfach vom Ende her gedacht wird, ne? Dass man einfach sagt, okay, da muss der am Ende landen. Er muss am Ende ein Kapitalist sein, der Angestellte hat, die er ausbeutet, der sich erweitert, der sich vergrößert. Und das ist das, wo der Film am Ende landen möchte. Und deshalb gibt es da auch keine Entwicklung.
Ja, so sehe ich das auch. Definitiv. Ich habe aber einen Aspekt, den ich gerne noch erwähnen würde, und zwar...
Ist das ein Gedanke, auf den mich die Filmkritikerin Lena Leuchtturm auf Letterboxd mit ihrer Kritik gebracht hat?
Ich habe mich nämlich gefragt, okay, wir begreifen diese Figur als irgendwie Systemrepräsentation, als Symbol, als Personifikation. Und ich habe mich aber trotzdem gefragt, okay, diese Figur ist ja trotzdem irgendwie ein Mensch in dieser Welt. Sie ist jetzt nicht, das ist jetzt keine Science-Fiction-Film oder so, sondern das ist schon die reale Welt, in der wir uns da irgendwie befinden. Und ich hätte vielleicht noch den Aspekt mit angebracht, dass Lou ja natürlich, also ich habe mich nämlich gefragt, woher kommt denn diese unglaubliche Apathie gegenüber all der Grausamkeit, die er da sieht. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, vielleicht will der Film auch darauf hinaus, ob Lou nicht einfach auch ein Produkt dieser Medienwelt ist. Also er ist praktisch ein Mensch, der in dieser Art von Medienlandschaft auch groß geworden ist. Das ist auch so ein Motiv, was man zum Beispiel auch aus Michael Haneke's Bennys Video kennt, wo auch so im Prinzip die These aufgestellt wird, dass die Medien ihn so abgestumpft und so verroht haben, dass im Prinzip der Bezug zu der Gewalt überhaupt gar nicht mehr vorhanden ist, sondern die Gewalt ist für ihn im Prinzip eigentlich nicht mehr als das, was er im Fernsehen gesehen hat, und deswegen kann er sie im Prinzip auch, kann er sich ihr auch vollkommen distanzlos nähern, und deswegen kommt, da hat auch meiner Ansicht nach sehr gut dieser vollkommen disparate Soundtrack gepasst, der dann teilweise so wie so eine Kindermusik da drüber läuft und man sich so denkt, okay, wir sind jetzt hier gerade in einem Unfallort, es läuft keine Thriller-Musik mehr, sondern es läuft jetzt irgendwie so sehr heitere Musik, also das ist für ihn im Prinzip auch nur noch ein großer, ja, Kinderspielplatz ist, also das hat überhaupt gar keine, die Grausamkeit ist nicht mehr die Grausamkeit, die sie ist. Ich glaube, Michael Haneke hat das mal gesagt, deswegen hasst er auch Nachrichten so sehr, weil er immer gesagt hat, da wird einem im Prinzip Grausamkeit innerhalb von 10 Minuten konsumerabel serviert, also so alle 2 Minuten eine Grausamkeit aus der Welt und dann ist unser Abendessen dann auch vorbei und dann können wir verdauen und dann gehen wir auch schon wieder ins Bett und vergessen und konfrontieren uns überhaupt nicht mit dem, was wir da gerade gesehen haben. Und ansonsten stimme ich euch absolut zu, dass, klar, Gilroy muss einfach zeigen, es gibt keine Konsequenzen, weil eben Lou sich eben wie ein Chamäleon an seine Umgebung angepasst hat und am Ende für mich aber trotzdem natürlich ganz klar steht, Lou ist nicht das Problem, sondern er hat im Prinzip eigentlich nur das gemacht, was das Umfeld ihm im Prinzip auch beigebracht hat. Also er ist eher das Symptom und man hätte sich jetzt auch vorstellen können, dass diese Figur in einer komplett anderen Gesellschaft ist, dann hätte sie halt einen anderen Weg gefunden, irgendwie nach oben zu kommen. Aber wenn es jetzt keine kapitalistische Ordnung wäre, wenn es jetzt irgendeine andere Form von Gesellschaftsordnung gewesen wäre, hätte er halt einen anderen Weg gefunden. Also das fand ich irgendwie auch einen schönen Gedanken, dass man einfach sagt, ja gut, Lou ist nicht unbedingt von Natur aus kapitalistisch, sondern er ist einfach auch jemand, der sich einfach an die Gegebenheiten anpasst, wie sie gerade sind. Und so führt das dann am Ende zwangsläufig zu dem, wo es am Ende hinführt. Ja, okay, dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, wir kommen mal zum Ende. Ja, in diesem Sinne würde ich einfach nur noch sagen, ja, vielen Dank, Ole, dass du wieder zu Gast warst und mit uns so ausführlich über den Film gesprochen hast.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich auch gefreut, ihn nochmal zu sehen.
Ja, ging mir auch so. Und auch vielen Dank an dich, Jakob, dass du mit uns ausführlich über den Film gesprochen hast. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, guckt gute Filme und ich würde sagen, Projekt Chaos sagt ciao.
Ciao.
Ciao.